Bevor es losgeht, ihr hört hier gleich ein Interview mit Patrick Meyer aus Polch. Er ist 42 Jahre alt und, das kann man hier nicht sehen, eine ziemlich auffällige Erscheinung. Er trägt Rauschebart, eine extravagante Brille und hat eine Spinne auf den Schädel tätowiert. Ich habe mit ihm aber nicht über seinen Style gesprochen, sondern über die Tiere, denen er sein Leben gewidmet hat. Patrick hat eine Reptilienauffangstation gegründet. Dort, in der Nähe von Koblenz, hat er Leguane, Schlangen, Kaimane, Schildkröten, um nur ein paar zu nennen. Ach so, und mehrere hundert Vogelspinnen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Kevin Rühle habe ich Patrick dort besucht. Unser Interview gibt's auch als Videopodcast auf dem YouTube-Kanal der Rheinzeitung. Patrick wird manchmal sympathischer Freak genannt. Eine Bezeichnung, die ihm ganz gut gefällt, wie er sagt. Er selbst nennt sich bekloppt. Das Ganze ist aber mehr als ein lustiger Spleen. Es hat auch einen gesellschaftlichen Hintergrund. Weil er jahrelang der Erste war, der angerufen wurde, wenn beispielsweise mal wieder eine entlaufene Boa Constrictor gerettet werden musste. Und weil er genau da jetzt die Notbremse gezogen hat. Aus Mangel an Wertschätzung, wie er findet. Es geht in dieser Podcast-Folge um Exoten aus dem Internet, um Tierschützer als Lobbyisten und um Männer, die Spinnen melken. Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört RZ Inside.
Also Namen, die ich immer krieg: Spinnenmann, Spider-Man, Monsterexperte. Ich komme ja auch oft in Wohnungen rein. Jetzt sagen wir es so, wenn ich gerufen werde, dann ist irgendwas wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch, die Kacke am Dampfen. Lassen wir sie jetzt doch in dem See drin oder so? Nein. Ich sag immer, eine nordamerikanische Schildkröte, die gehört nicht in den Lara See. Da muss man gar nicht drüber diskutieren.
Ja, ich spreche heute mit Patrick Meyer. Schön erstmal, dass wir hier sein können. Vielen Dank. Wo sind wir denn hier genau? Kannst du es einmal erklären?
Ja, wir sind hier im wildesten Haus der Eifel. Im Pözitarium, also wir sind eine Reptilienauffangstation und das ist so im Umkreis von Mayen-Koblenz, also wirklich, ich würde sagen, einzigartig im Großraum Mayen-Koblenz.
Du kommst aus der Eifel, bist 42 Jahre alt, Du giltst hier in der Region so als einer der größten Kenner, wenn nicht der größte Kenner von exotischen Tieren, Reptilien, Spinnen, Schildkröten. Wie kam es denn dazu?
Ja, also zum einen, ich bin wahrscheinlich der Bekannteste, aber ich glaube, es gibt auch noch einige Leute, die hier in vielen Sachen mehr wissen, in manchen Sachen vielleicht nicht unbedingt, aber wie ich dazu kam, das ist einfach so in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen.
Also Was heißt das? Eine Schlange in die Wiege gelegt?
Nee, dieses Interesse, das ist tatsächlich so, solange ich zurückdenken kann, und ich habe nochmal geguckt, ich glaube so 84 oder irgendwann in der Zeit, irgendwann, also Anfang der 80er kam Dschungelbuch raus und ich weiß, dass ich als kleines Kind schon diese Ü-Ei-Figuren damals vom Dschungelbuch die Schlange K am coolsten fand. Das weiß ich noch ganz genau.
Die so hypnotisieren kann.
Ja, genau. Und bei der Biene Maya war es auch immer die Spinne.
Thekla, glaube ich.
Thekla, ja, ich habe die auch tätowiert. So, das ist so meine Erinnerung an die ersten Sachen. So, ja, und irgendwie hat sich das dann immer weiterentwickelt.
So. Ist aber eher ungewöhnlich, ich sag mal, in unseren Breitengraden. Hatten deine Eltern da auch schon was damit zu tun? Waren die Biologen, Zoologen oder, also haben die das bei dir mit angeschoben oder wie kam das?
Wir sind eine sehr tierliebe Familie und mein Vater, der ist mit Vögeln sehr bewandert. Der hat auch Wellensittiche und sowas in den 80ern gezüchtet. Also daher habe ich so, würde ich sagen, schon so einen professionelleren Bezug zu Tieren oder einen intensiveren Bezug, aber so mit Reptilien und Co. Bin ich damals der Einzige gewesen. So, mittlerweile macht das auch noch jemand anderes aus meiner Familie, aber da hat mich aus der Familie keiner zu motiviert oder zu animiert. Das kam von ganz allein und mit 16, 17 wollte ich schon meine erste Schlange haben. durfte nicht. Da hieß es immer, wenn du 18 bist und deine eigene Wohnung hast.
Andere suchen in dem Alter nach ihrem ersten Auto, erstes ja. Moped oder so. Du wolltest die erste Schlange.
Ja, war auch so, wirklich. Also da war ich auch fixiert. Und es war dann nachher auch so, ich war 18, zwei Wochen später, nach meinem 18. Geburtstag, ausgezogen und während dem Einzug schon in einem damaligen Zooladen in Mülheim-Kärlich habe ich mich dann eingedeckt mit zwei Schlangen und zwei Chamäleons. Und kurze Zeit später kam auch noch die Vogelspinne dazu von einem Freund. Und seitdem bin ich dabei. Das war im Jahre 2000, also jetzt vor 24 Jahren. Und davor habe ich mich damit schon beschäftigt.
Wie hat damals dein Umfeld reagiert, als du dir die Tiere geholt hast? Also war das so, ja, Schock, Erstaunen? Ja. Hat man gesagt, ja gut, der Patrick, so ist er halt. Also wie war da die Reaktion?
Sehr unterschiedlich, aber ich glaube, da hast du schon recht, also so ist er halt. Ich glaube, das beschreibt das, glaube ich, also ganz gut.
So war schon damals klar.
Ja, irgendwie, so manche waren geschockt. Ich meine, zu der Zeit war das auch noch völlig was anderes. Heutzutage übers Internet und so kriegst du den Kram halt zu kaufen. Mhm. Und damals war das wirklich was ganz Besonderes, wenn du eine Vogelspinne hattest. So, das kam gerade erst so seit 5 oder ich würde mal sagen so seit 10 Jahren ungefähr, 10, 15 Jahren, dass die Leute Vogelspinnen halten. Und mittlerweile hat das ja, also das, ich kenne so viele Leute, die diese Tiere haben. Ja gut, wenn man mich heute kennenlernt, da kommt man gar nicht. Der erste Eindruck, wenn man mich sieht, ist ja schon, ich bin ja zu tätowiert mit irgendwelchen Tiermotiven oder so.
Es gibt diesen Spitznamen Spider-Man. Wo kommt denn der eigentlich her?
Ja, durch die Spinnen, die ich züchte.
Aber hast du den dir ausgedacht oder wurde der dir aufgestülpt?
Ja, also Namen, die ich immer kriege, Spinnenmann, Spider-Man, Monster-Experte ist tatsächlich mein Lieblingsbegriff. Also da kam ich in eine Kita rein und die Eltern mit den Kindern waren am Warten und in dem Moment, wo ich da reinkam, schrie so ein Mädchen auf, Mama, da ist der Monster-Experte und das fand ich so cool.
Also ich meine, von einem Kind ist es ja wahrscheinlich ein Kompliment.
Ja, auf jeden Fall. Aber gestern zum Beispiel ist wieder so eine Sache passiert, da stand ich an der Bäckerei, wollte meine Brötchen gerade bezahlen und da sagte die Verkäuferin so zu mir, seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich Sie gar nicht richtig angucke, aber ich habe so Angst vor Spinnen, also ich habe ja die Spinnen auf dem Kopf tätowiert, ne? Und mir ist das aber gar nicht erst aufgefallen, erst wie die das gesagt hatte, so. Fand ich aber dann auch jetzt nicht als irgendwie als beleidigend oder so, gell? Fand ich krass irgendwie, dass ich wirklich auf manche Leute mit dem Tattoo schon so, ich sag mal, abstoßend, so nur vom Angucken her wirke.
Ja, ich denke, da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Das, was du liebst, was deine Leidenschaft ist, das jagt anderen Angst ein.
Ja.
Erstmal noch, wir sitzen jetzt hier in Polch auf deiner Terrasse. Ja. Du wohnst hier auch, angeschlossen ist also die Reptilienauffangstation, die vereinsbasiert ist, Pözitarium. Das bezieht sich auf den wissenschaftlichen Namen von dieser Ornamentvogelspinne.
Ganz genau, ganz
und
genau.
Was hast du hier alles? Wie viele Tiere und welche Tiere?
Also zum einen habe ich ja einen gewissen privaten Tierbestand, den ich ja schon hatte, bevor ich die Reptilienauffangstation eröffnet habe. Also ich habe jetzt aktuell privat zum Beispiel, ich habe zwei Chamäleons, fünf Schlangen, sechs Leguane. Ja, ich muss ein bisschen überlegen.
Du musst den Überblick behalten.
Ja, ich muss den Überblick behalten. Und die zwei Kaimane, wobei auch von diesen Tieren und, achso, meine ganzen mehrfach hunderten Vogelspinnen, die kommen noch dazu, aber auch von diesen Tieren sind welche gerettet. Also die sind jetzt nicht, zum Beispiel die Kaimane, die habe ich mir nicht irgendwo im Geschäft gekauft. Ja. Die sind beide aus verschiedenen Rettungsaktionen. Ja.
Aber Moment, du sagst jetzt also Schlangen, paar Kaimane und dann so in so einem Halbsatz und mehrere hundert Vogelspinnen. Ja, also das wollte ich nochmal herausarbeiten. Okay. Das sind nicht 3, 4, sondern sind eher 300.
Ich habe die größte Ornamentvogelspinnenzucht Europas oder wenn nicht sogar weltweit. Okay. Das weiß ich natürlich nicht. Da gibt es ja jetzt nicht irgendwelche Angaben. Ich habe sowas aber nicht nochmal bisher gesehen, wie ich das habe. Also wir reden schon von so der Zuchtstamm. Mittlerweile sind so 200 bis 250 Weibchen plus diese ganzen Nachzuchten von denen. Da sind wir halt direkt bei ein paar tausend Tieren.
Wow.
Ja.
Warum machst du das? Wir haben im Vorgespräch auch kurz schon darüber gesprochen, da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Das ist organisatorisch ziemlich kompliziert. Du kannst nicht einfach mal so in Urlaub fahren, Malle oder Skifahren oder was auch immer, geht nicht. Du hast hier Räumlichkeiten, die du ganz bestimmt, in einer ganz bestimmten Art und Weise pflegen musst, wo eine bestimmte Temperatur herrschen muss und vielleicht sogar an Position 1, das ist ein Riesenkostenfaktor. Das heißt, du brauchst schon gute Gründe, das zu tun, was du tust. Was sind das für Gründe?
Also bei mir auf der Seite steht ja, dass ich bekloppt genug bin, um das zu machen. Ich glaube, das beschreibt das am besten. Also sowas machst du, glaube ich, nicht, wenn du einfach nur kalkulierst oder irgendwie sowas aus logischem Aspekt machst. Ich mache das aus Ideologie und aus Liebe und ich habe bisher ja auch sehr viel dadurch erreicht. Sonst hätte ich es auch gelassen, muss ich ganz klar sagen. Aber ich orientiere mich an den Dingen, die geschehen, und es ist, seitdem ich das eröffnet habe, geht es natürlich mit vielen Problemen, aber immer weiter bergauf, muss ich schon sagen. Und deswegen gibt es für mich auch kein Zurück mehr.
Du hast jetzt gesagt, du hast dich jetzt selber als bekloppt in der Hinsicht bezeichnet.
Ich glaube, das kann man so unterschreiben.
Wie beschreibt ein, aus deinen Worten, Bekloppter seine Liebe zu Spinnen? Was fasziniert dich so an denen? Was ist so toll an denen?
Da gibt es ja bei den Ornamentvogelspinnen gibt es ja die Metallica. Die ist ja, den Namen Metallica hat die wegen ihrer metallisch-blauen Farbe. Mhm. Und die ganzen Spinnen haben gelbe Warnfarbe unter den Beinen. Das ist für mich so faszinierend. Und auch die Jagdmethoden von Spinnen, das ist ja, es gibt Spinnen, die bleiben 2 Jahre in ihrem Bau, ohne einmal rauszukommen und zu fressen. Ich könnte den ganzen Tag dir jetzt erzählen. Ich bin einfach, und umso mehr ich lese und erfahre darüber, umso mehr interessiert mich dann auf einmal wieder. Also bei mir ist das echt so, ich fange an und lese ein Buch über Spinnen und während ich das Buch lese, entstehen schon wieder so viele neue Fragen, dass ich schon wieder die nächste Lektüre überall am rausziehen bin und denke so, oh, das musst du noch wissen und das musst du wissen. Und
warum genau die Ornamentvogelspinne? Also du hast jetzt gesagt, das ist so dein Hauptgebiet, wo du auch am meisten Wissen hast. Warum die?
Das war Liebe auf den ersten Blick. Das war tatsächlich so, dass ich die Spinne zum ersten Mal damals in meiner wilden Jugend bei einer wilden Party auf einem Poster an der Wand gesehen habe und mir die über Monate nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, wie die Spinne aussieht, und ich wirklich davon teilweise geträumt habe. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Das müsste so im Jahre 2003 gewesen sein. Und im Jahr 2004 habe ich mir die Spinne dann die erste zugelegt. Und ich bin generell so, wenn ich was mache, dann konzentriere ich mich komplett auf eine Sache. Und deswegen habe ich schon relativ früh, 2006, habe ich dann gesagt, ich will mich komplett darauf fokussieren. Ich habe so viele Fragen und prinzipiell würde ich gern alle Vogelspinnenarten, die ich so gern hätte, halten. Aber allein dafür bräuchte ich eine Halle. Ich musste mich halt so ein bisschen auf was spezialisieren. Ja, und damals gab es noch ganz viele Leute, die diese Spinnen hatten. Mittlerweile gibt es aber nur noch sehr wenige Leute, die Spinnen auf so einem Level halten wie ich, wo du quasi auch, also ich versuche das wirklich für Forscher und so auf einem hohen Level zu halten und für Nachzuchtprojekte und gebe mir da echt viel, viel Mühe. Und ja, mittlerweile ist das wirklich so, dass ich da einen Sinn drin sehe, die Arten zu retten und nachhaltig. Vielleicht kann man irgendwann auch mal hingehen und welche auswildern. Was auch schon mal gemacht wurde, ist aus verschiedenen Gründen nicht so gut. Aber wie gesagt, ich habe da so ein bisschen den Gedanken, die Arten zu retten, weil wir Menschen, die halt in der Natur völlig am Ausrotten sind.
Wie steht's um den Bestand der Ornamentvogelspinnen?
Die sind auf der roten Liste der IUCN. Und sind auch CITES geschützt. Manche Arten, die sind wirklich, die haben schon ein ganz, ganz kleines Verbreitungsgebiet und in ihrem kleinen Verbreitungsgebiet sind die halt auch schon fast gar nicht mehr zu treffen. Das heißt, da gibt es eine Art, die Smithy, die bezeichne ich immer als eine der seltensten oder am meisten vom Aussterben bedrohtesten Vogelspinnenarten der Welt.
Okay.
Und ich züchte die bei mir zu Hause, aber regelmäßig in hundertfacher Stückzahl nach. Und ja, ich denke halt, selbst wenn man die Tiere nicht mehr auswildern kann, hier kommen ja auch die Leute, die Forscher hin zum Giftmelken und so. Und ich bin halt ein Anlaufpunkt mittlerweile und das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das nicht mehr ganz privat mache.
Ja.
Aber viele Sachen hier umstrukturiert habe inzwischen.
Jetzt wollte ich mir gemerkt haben, Stichwort, was du vor wenigen Minuten gesagt hast, Giftmelken. Ja, da schrillen wahrscheinlich ein paar Alarmglocken. Das Ganze hat aber einen wissenschaftlichen, einen medizinischen Hintergrund, wenn ich es richtig verstanden habe. Was macht man da genau? Warum sollte man jetzt eine Spinne melken?
Also prinzipiell sollte das niemand machen. So, das macht tatsächlich, also man muss das erstmal ganz kurz erklären. Es gibt einen Forscher, das ist ein Deutscher, ein Schwabe, der lebt aber schon seit, ich weiß es nicht ganz genau, seit 20, 30 Jahren in Australien.
Mhm. Klar, als Spinnenforscher.
Ja, genau, der ist da angestellt an der Universität, an der Sunshine-Universität von Brisbane und ist da auch weltweit einer der führenden Forscher für das Gift von wirbellosen Tieren. Da reden wir von Spinnen, von Skorpionen und von Hundertfüßern.
Ah ja.
Und ich denke, ganz viele Leute haben so bestimmt schon mal in irgendeiner Tierdoku gesehen, wie man Schlangen melkt. Das heißt, da hat man ein Gefäß, da ist so eine Gummimembrane drüber gespannt. Die Membrane ist dafür da, dass wenn das Tier sich irgendwie übergibt oder zum Beispiel Schaum spuckt vor Wut, das würde die Probe, das Gift verunreinigen und diese Membrane hält das ab. So, und dieser Vorgang ist bei den Spinnen gleich, nur in vielfach kleinerer Variante. Das heißt, da gibt es ein kleines Gefäß. Die Spinne, die Vogelspinne wird mit kleineren Spinnenarten, kann man das nicht machen. Da sind die Giftzähne, das ist alles zu filigran, das funktioniert nur mit Vogelspinnen. Beziehungsweise mit Spinnen, die eine gewisse Größe haben und sagen wir es so, nicht nur mit Vogelspinnen. Da werden beide Giftklauen geholt, in dieses Gefäß gestülpt und mittels minimalem Strom, das hört sich immer ganz schlimm an, Strom, ah, da klingeln direkt die Alarmsignale, aber das ist so niedriger Strom, dass die Tiere der Giftmuskel, das ist ein Ringmuskel, der um den Giftkanal ist und die Muskeln kontraktieren, das heißt, die verkrampft, die kriegt mal kurz für 20 Sekunden einen kurzen Stoß, aber nicht, das ist jetzt nicht gefährlich oder irgendwie so, das ist bestimmt unangenehm. Ich würde nicht sagen, dass es ihr wehtut, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn man sie fragen könnte, dass sie jetzt vor Freude in die Hände klatscht. Mhm. Hier muss man ganz klar sagen, hier heiligt der Zweck die Mittel. Das ist so wichtig, dass wir dieses Gift extrahieren, dass das wirklich, auch aus meiner Sicht, ich bin ja Tierschützer von Herz, dass ich wirklich dazu stehe, wir machen das, also so ein Melkvorgang dauert 30 Sekunden bis 2 Minuten und das mache ich alle 3 bis 4 Jahre einmal. Ich denke, das ist auch vertretbar und der Gewinn daraus ist so groß, da wird Medizin draus gemacht. Man kann aus dem Gift zum Beispiel Painkiller, Antischmerzmittel machen. Ich weiß, dass von dem Gift von afrikanischen Vogelspinnen, also nicht von meinen, aber von anderen, daraus von einem Bestandteil aus diesem Gift wird ein Anti-Epilepsie-Mittel gemacht in den USA.
Ja, jetzt haben wir über die Spinnen viel gesprochen. Die sind ja nun mal auch wahrscheinlich deine größte Leidenschaft.
Ja,
die hast du tätowiert. Das ist deine Expertise. Man kann und man sollte mit dir aber auch noch über die anderen Tiere sprechen, denn das ist genauso interessant. Und da geht es ja auch, wir haben ja jetzt auch schon nicht mehr nur über Hobby und Leidenschaft gesprochen, sondern auch über gesellschaftliche Nutzen. Und gerade bei den anderen Tieren geht es da ja auch ganz stark drum, denn du hast hier die Reptilienauffangstation, mehr oder weniger die einzige in Rheinland-Pfalz. Und du warst auch, zumindest bis vor kurzem, ganz lange derjenige, der dann immer angerufen wurde, wenn zum Beispiel irgendwo ein Tier entflohen ist.
Also ja, genau.
Gab im Oktober 2023 den Fall, dass zum Beispiel in Weißenturm vor der Sparkasse auf einmal eine Boa Constrictor, eine große Schlange, gesichtet wurde. Naja, und wo klingelt das Telefon?
Bei mir.
Bei dir. Vielleicht können wir da mal den Schlenker machen, darauf eingehen. Das Ganze hat ja 2 Komponenten. Also einmal kann man sagen, okay, vielleicht ist es in manchen Momenten gefährlich für die Bevölkerung oder zumindest jagt es den Menschen Angst ein. Und das andere ist, naja, es gibt ja auch sowas wie invasive Arten, also Tiere, die hier eigentlich nicht vorkommen, die, wenn sie dann doch hier in die Natur geraten, vielleicht Schaden anrichten. Kannst du die beiden Sachen mal kurz beschreiben? Was ist da aus deiner Sicht das Wichtigere von beiden?
Puh, ich wüsste jetzt nicht, ob eins davon wichtiger ist. Weil,
aber das sind schon die zwei großen Themen, ne?
Wir reden bei der einen Sache, reden wir eher um sofortige Hilfe, um eine sofortige Hilfemaßnahme, die sofort erbracht werden muss. Beziehungsweise beides muss sofort erbracht werden. Bei der einen siehst du das Ergebnis sofort. Mhm. Bei der anderen, wenn ich invasive Arten rette, das mache ich ja nicht nur wegen mir. Ich rede ja um die Nachfahren von uns. Die sind die Leidtragenden. Wir kriegen das jetzt nicht mehr mit, wenn irgendwie Tierarten aussterben oder so. Ne? Ich rede eher davon, dass auf lange Sicht sich zum Beispiel irgendwelche Schildkrötenarten irgendwo dann anfangen auszubreiten, die Lebensräume zerstören, Tierfutter, also das Futter der anderen Tiere, der einheimischen Tiere wegfressen oder so. Das passiert natürlich nicht, wenn mal eine Schildkröte abhaut oder so. Oder das passiert auch noch nicht, wenn eine Schildkröte abhaut und sich die irgendwie, die trächtig war und Eier legt und die Jungen dann irgendwie ausströmen. Aber das passiert vielleicht in 50 Jahren, wenn diese Jungen sich über Generationen nochmal weiter vermehrt haben. Und wir haben so viele Tiere, die sich hier ausbreiten, weil irgendwie Leute die Gehege nicht richtig gesichert haben oder so. Das ist halt gerade bei Schildkröten ein sehr, sehr großes Thema, beziehungsweise nicht nur bei Schildkröten, auch bei den ganzen wirbellosen Tieren, sei es Insekten oder Spinnen oder auch bei Fröschen.
Können wir den Zusammenhang einmal nochmal erklären? Also wir reden invasive Arten und dann sagen wir, ja, die machen den Lebensraum kaputt. Sind Tiere, die machen es ja nicht mit Absicht, nee, aber genau, die gehören hier sozusagen von Natur aus nicht her.
Ganz genau, eine invasive Art ist zum Beispiel die Rotwangenschmuckschildkröte, die hat diesen Status und die siehst du mittlerweile, also nicht nur diese Rotwangenschmuckschildkröte, auch die Pendants, da gibt es etliche Pendants dazu. Ich würde sagen, mittlerweile ist an jedem Baggersee, in jedem Gewässer, siehst du die Tiere rumschwimmen. Das ist nicht mehr so wie in den 70er oder 80ern, wo du irgendwie einmal in deinem Leben irgendwo in so einem Gewässer so eine Schildkröte siehst. Mittlerweile ist das echt so, fast egal, wo du hingehst. Wenn du dich da ein bisschen länger aufhältst und wirklich mal drauf achtest, wirst du so ein Tier sehen. Auch im Kreis Main-Koblenz, in sämtlichen Gewässern. Und wenn dann so eine Schnappschildkröte zum Beispiel 20 Kilo schwer wird und dann anfängt, anderen Tieren das Futter halt wegzufressen. Die fressen halt echt viel, ne? Und die sich dann irgendwann wegen irgendwas vermehren, sich ausweiten. Das ist dann echt ein Problem. Das kann zum Problem werden für die Natur. Ich bin natürlich ein Tierfreund, Tierschützer und ich versuche immer, die Tiere möglichst, auch die ich rette, also aus der Natur, die ausgesetzt wurden in die Natur, in irgendeinen Teich oder in irgendeinen See. Wenn ich die raushole, versuche ich die natürlich so artgerecht wie möglich unterzubringen. Aber ganz ehrlich, unsere Fauna und unsere Flora, das hat einfach Vorrang. Das hat Priorität. Ich versuche, unsere Natur hier zu schützen. Und da geht es nicht darum, um irgendwelche niedlichen Schildkröten und weil die halt niedlich sind und so, lassen wir sie jetzt doch in dem See drin oder so. Nein, die müssen da raus, jede Schildkröte, die nicht irgendwo dahin gehört. Ich sage immer, eine nordamerikanische Schildkröte, die gehört nicht in den Laarer See. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ne?
Wir wollten ein bisschen noch sprechen über das Thema Rettungseinsätze,
ja, genau,
sozusagen. Du hast das jahrelang gemacht, warst da immer auch Ansprechpartner für Behörden, für Polizei, Feuerwehr. Wir kommen gleich noch darauf, warum das heutzutage jetzt eher ein heikles Thema ist.
Ja.
Erstmal nochmal im Rückblick gesagt, jahrelang. Wie lief das ab? Das Telefon klingelte, wer war da dran und was ist dann passiert?
Also ich versorge so den Umkreis, würde ich sagen, so von bis hoch nach Trier, bis nach Mainz, bis nach Köln und bis nach Frankfurt. Würde ich sagen, das ist so meine Region, so 150 Kilometer in etwa. So in dem Kreis betreue ich Kreisverwaltungen, das heißt Veterinärsämter, Artenschutzbehörden, Naturschutzbehörden, Natur und Artenschutz gehört ja zusammen, Polizei, Feuerwehr, beim Ahrtal, bei der Flut kamen halt noch THW und diese ganzen Tierschutzorganisationen, die auch irgendwie alle, wenn die mal ein Problem mit Reptilien haben, kommen die halt auch alle zu mir. Und ja, so der Klassiker, um das mal als Beispiel zu nennen, an Heiligabend oder erster Weihnachtsfeiertag 2023 klingelt das Telefon und jemand hat bei sich, halt im Winter, bei sich zu Hause eine Kornatter in der Garage gefunden. Das ist so der Klassiker. Da bin ich dann ausgerückt, ohne die Rettungskräfte zu informieren, um Ressourcen zu schonen. Das ist so eine Sache, die ich mache. Oder ich werde angerufen von zum Beispiel der Feuerwehr neulich in Miesenheim. Da war in der Gemeindehalle ist eine Schlange gefunden worden. Da war eine Hochzeitsgesellschaft, ihre Hochzeit am Aufbauen quasi, am Vorbereiten.
Das war eher schlecht.
Ja, das Problem war ja schnell gelöst, deswegen es ging eigentlich. oder der Klassiker halt sonntags. Klingelt hier das Telefon, Polizei ist dran, irgendwo eine Schlange gefunden, Riesenpanik und keiner weiß, was das für ein Tier ist oder was zu tun ist. Und
das heißt aber, deine Nummer ist da überall gespeichert, weil du bist ja keine Behörde, du hast einen Verein, du bist als Privatmann bist du ein Experte, aber deine Nummer ist trotzdem halt bei den ganzen Polizeistationen, Feuerwehr ist hinterlegt.
Und ich habe schon tatsächlich von den meisten auch schon die Privat-Handynummern so. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme und es ist ein Tierschutzfall zum Beispiel, damit ich ganz klar und schnell reagieren kann, auch wenn ich irgendwo hinkomme und es ist was mit einem Hund, dann kann ich genauso schnell die Veterinärin erreichen oder irgendjemand, um schnell reagieren zu können. Aber ja, die haben alle meine, ich betone extra, meine Firmennummer haben die. Mhm. Also mit Firma meine ich genauso Vereinsnummer.
Ja.
Also die von meiner Firma und die vom Verein ist die gleiche Nummer. Ich habe aber eine private Nummer und die hat keiner mehr. Das musste leider
ist
so sein.
Ist wohl auch notwendig, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel zu der Hochzeitsgesellschaft gerufen wirst, die haben da eine Schlange, sind wahrscheinlich furchtbar aufgeregt, ist es dann ein Griff und fertig oder ist es eine größere Aktion? Was musst du da machen?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also bei der Sache war es tatsächlich so, dass die Ringelnatter im Eingangsbereich in der Ecke quasi, die war so ein bisschen aus Angst vor den ganzen Schaulustigen drumherum in die Ecke gedrängt, hat sich in die Ecke gelegt und hat das gemacht, was Schlangen halt machen. Die hat verharrt. Die hat Ruhe gehalten und hat einfach vor Angst quasi so nach dem Motto, ich bewege mich nicht, ich bin ein Stein. So hat die gewartet, bis ich gekommen bin und ich musste die tatsächlich, ich bin da rein. Mein Einsatz hat ungefähr 5 Sekunden gedauert. Ich bin da rein, hab die hinten gegriffen, hab die hochgehoben. Die war aber tatsächlich auch ganz lieb und dann habe ich die sofort über den Arm kriechen gelassen und dann waren sofort auch alle Leute, die drumherum waren am Gucken und wollten die auch mal anfassen und so. Ja, und dann habe ich die wieder freigelassen auf einem Wald, in einem Waldstück und ja, dann war mein Auftrag erledigt.
Okay. Aber gibt es auch die Momente oder die Aufträge, die komplizierter sind, wo du auch selber aufpassen musst?
Was ja, klar. Ich komme ja auch, ich sag mal, oft in Wohnungen rein. Also sagen wir es so, wenn ich gerufen werde, dann ist das ja meistens schon, dann ist irgendwas wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch, die Kacke am Dampfen. Das heißt, ganz oft komme ich in Wohnungen rein von Leuten, die zum Beispiel auf der Flucht sind. Ist so der Klassiker, wo die Tiere zum einen am Verhungern, Verdursten sind, wo Terrarien offen sind, keiner weiß, waren da Tiere drin, waren da keine drin, sind die noch in der Wohnung, sind die irgendwo frei, was sind das für Tiere? Also ich komme ganz oft in so eine Situation, dass ich halt erstmal gucken muss, so... da muss ich wirklich alles, auch das Umfeld, so, also in der Wohnung zum Beispiel mit einbeziehen und mir angucken, so, oh, wie hat die Person gelebt, ist sie schlampig gewesen, hat die zum Beispiel ganz akkurat ein Buch geführt und so, das musst du halt erkennen und das so Sachen, da gibt's gewisse Sachen, die erkennst du auch nicht, wenn du bei mir einen Kurs gemacht hast, so der einen Tag geht oder so, das erkennst du, wenn du Terrarianer bist und dich mit der Thematik bis ins Mark auskennst.
Ja.
Und so Leute brauchen wir halt. Und davon gibt's ganz, ganz, ganz wenige in ganz Deutschland gesehen. In Rheinland-Pfalz bin ich einer der Einzigen. Es gibt immer wieder Tierschützer, die versuchen sich da. Und es geht aber mehr oder weniger immer in die Hose. Das ist wirklich, ich sag mal so, ich halte das ja jetzt 8 Jahre durch. Und das hat schon einen Grund. Und viele Leute haben in der Zeit das auch versucht zu machen, was ich mache, und haben es dann aber auch, ich sag mal, nach einem Jahr oder zwei jetzt hingeschmissen, weil die wirklich gemerkt haben, das ist, es geht sowas von an die Substanz. Ja, und gerade diese Rettungseinsätze, ich meine, ich bin immer erreichbar gewesen jetzt, immer, egal wann. Und wenn ich im Urlaub war, habe ich auch dafür gesorgt, also ich rede in Urlaub, davon rede ich, wenn ich zwei Tage über ein Wochenende weg bin. Wenn ich Urlaub sage, meine ich das mit Urlaub. Länger weg bin ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel in Holland für zwei Tage am Strand war mit den Hunden, selbst da ging ich ans Telefon und habe die Polizei beraten. Ja, schickt mir gerade ein Foto, gar kein Problem, kürzester Weg, spart Ressourcen, alles, gar kein Thema.
Also du warst, wenn ich jetzt deine Darstellung mir anhöre, durchaus in den letzten Jahren auch eine wichtige Ressource für die Behörden im Land. Und jetzt hast du aber Beef mit dem Umweltministerium.
Ich würde das gar nicht als Beef bezeichnen.
Zumindest hast du zuletzt gesagt, also dich nervt diese völlige Gleichgültigkeit des Umweltministeriums.
Genau. Beef ist ja, wenn ich mit denen Streit habe. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit denen im Streit bin, weil wir ja trotz allem in einer gewissen Art und Weise von diesem Ministerium auch abhängig sind oder so. Die sind für uns natürlich die Ansprechpartner in Rheinland-Pfalz. Aber ich bin sehr, sehr unzufrieden und angefressen und auch nicht so gut darauf zu sprechen. Das stimmt.
Und hast deswegen, wir kommen gleich zu den Gründen, aber hast deswegen jetzt auch erstmal bis auf Weiteres gesagt, also eigentlich braucht ihr mich jetzt nicht mehr am Wochenende anrufen, wenn irgendwo wieder eine Schlange los ist. Seht mal, wie ihr zurechtkommt.
Ganz genau. Ich habe jetzt wirklich mal Nägel mit Köpfen gemacht. Und ja, ich habe das eben im Vorgespräch zu dir schon gesagt. Ich bin jemand, der abends Bilanz zieht. Und am Ende vom Tag habe ich hier einen Betrieb, der lebt nicht von Tierliebe, der lebt nicht von meiner Vision, der lebt auch nicht davon, wenn ich mal 10 Euro in die Futterkasse geschmissen kriege oder wenn mir einer ein kleines Tütchen mit Salat oder so vorbeibringt. Wir reden hier von vielen tausenden Euro Kosten. Plus, ich werde ja auch abgenutzt. Ich stehe hier morgens seit fast 8 Jahren um 4-5 Uhr auf, mache dann meine ersten Sachen, beantworte E-Mails, guck schon mal das erste Mal nach den Tieren, je nachdem, was gerade anfällt, und bin dann bis abends in der Sommerzeit bis so 9-10 Uhr am Gange, aber zumindest in der Winterzeit bis 7-8 Uhr. Das heißt, ich bin wirklich jeden Tag 14-16 Stunden auf den Beinen. Ich bin natürlich nicht nonstop für die Station. Ich mache auch mal eine Stunde Mittagspause oder so, aber ich würde sagen, von 16 Stunden, die ich auf den Beinen bin, bin ich schon so 12-13 Stunden reine Arbeit, also mein Tierkram, nennen wir es mal Tierkram jetzt.
Und diese Auseinandersetzung oder ich sag mal dieser Konflikt, den es da jetzt gerade gibt mit dem Umweltministerium, wo du dir mehr Unterstützung wünschst, wo du auch, ich sag mal, also jetzt wertfrei, aber wo du auch so ein bisschen als Lobbyist jetzt auftrittst und sagst, eigentlich brauchen wir da bessere Gesetze. Worin besteht das genau? Du hast ja so ein bisschen über politische Kontakte auch darauf hingewirkt, dass eine Anfrage gestellt wurde im Landtag, also ganz normaler demokratischer Prozess, ja, ein Abgeordneter kann einen Antrag oder Anfrage stellen, kann sagen, Frau Ministerin, wie ist denn das und das? Und da wurde ja die Frage gestellt, warum gibt es oder wie ist die Gesetzeslage in Rheinland-Pfalz, was jetzt Gifttiere angeht? Und die Antwort zusammengefasst ist ja, wir haben eigentlich keins, aber das ist auch nicht so schlimm, weil wir haben ja andere Gesetze, die decken das ab. Du siehst das anders, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Und es ist ja noch nichts passiert.
Ah ja, okay.
Das ist ja so die Kernaussage, die wir in Deutschland ja immer haben, wenn es um Gesetze geht. Es ist ja noch nichts passiert.
Also es gab noch kein, es ist jetzt
es ist noch, zum keiner, Glück noch keiner von einer Giftschlange totgebissen worden, ganz genau. Oder zu Schaden gekommen. So. Fakt ist, dass wir in Rheinland-Pfalz keinerlei Gesetzeslage haben. Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin sich in unbegrenzter Stückzahl alles, was es an Gifttieren oder nicht nur an Gifttieren, sondern an gefährlichen Tieren zu kaufen gibt, kaufen kann. Ich will das noch nicht mal nur auf die Reptilien oder Spinnentiere oder so verallgemeinern oder nur darauf beziehen, sondern wir haben ja auch ganz andere Tierarten. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Großkatzen, die du halten darfst oder irgendwas.
Tiger,
ne?
King.
Ja. Ja, Tiger King. Ich weiß nicht, was wir dafür jetzt zum Beispiel in den ganzen Bundesländern haben. Ich beziehe mich nur auf die Reptilien und Spinnen und halt solche Tiere, was halt mein Gebiet ist.
Nur um da, also um präzise zu sein, jetzt zumindest auch aus dieser Antwort im Landtag geht hervor, also es gibt kein Gifttiergesetz, die Ministerin sagt, aber es gibt also Gesetze, die schon darauf hinwirken, wenn du dir sowas holst, du musst zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung haben und so weiter.
Aber
also es
bei
gibt
ganz
etwas,
wenigen
aber es gibt,
Tieren nur.
Ja, ja, es reicht nicht aus deiner Sicht, möchte
ganz
ich rausarbeiten.
Genau. Mhm. Ja. Also zum einen, es ist ja das Problem, dass du die Tiere heutzutage übers Internet, fast alles läuft übers Internet. Es fährt kaum noch jemand, also es fährt zum Beispiel keiner nach Koblenz in den Tierladen und kauft sich da eine Giftschlange. Die haben sowas nicht. Das läuft über Anbieter aus dem Internet, was aber völlig legal ist. Was aber auch nicht immer aus Deutschland kommt, aber schon sehr oft. Also ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass man sich jetzt eine Giftschlange irgendwo aus Indien kommen lässt oder so. Also die Tiere werden hier in Deutschland in Massen, ich sag extra, in Massen gezüchtet, gehalten, verkauft. Wir haben auch, das möchte ich auch betonen, wir haben auch bestimmt einen großen Anteil an Leuten, die das wirklich vorbildlich und absolut top machen. Wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die machen das auch auf einem wissenschaftlichen Niveau. Die liefern durch ihre Erkenntnisse für die Wissenschaft ganz oft auch die Daten. Deswegen ist das nicht prinzipiell schlecht. Ich will das nicht verallgemeinern. Aber es ist definitiv schlecht, dass sich jeder Hinz und Kunz in unbegrenzter Stückzahl, jetzt mal als Beispiel, 10 Monokelkobras oder 100 Monokelkobras nach Haus bestellen kann, in eine Mehrfamilienwohnung, wo vielleicht oben drüber, unten drunter, links und rechts eine Familie wohnt mit einem kleinen Kind, die vielleicht auch Phobiker sind, Angst davor haben. Ja, und im Gegenzug dazu gibt es die Tiere aber im Internet angeboten mit, die werden schon angepriesen mit anonymer Lieferung, damit der Nachbar nichts mitkriegt, quasi in der schwarzen Kiste, ohne Aufdruck, mit PayPal-Ratenzahlung und. Also du kriegst das quasi so einfach zu kaufen, diesen ganzen Kram. Das ist wirklich, das ist unnormal.
Es ist aber natürlich grundsätzlich auch bei anderen Tieren so. Also
ja,
wenn
gesagt,
du jetzt sagst, ich hätte jetzt gerne 5, 6, 7 Hunde, aber mein Nachbar hat Angst vor Hunden. Naja gut, da mischt sich dann der Gesetzgeber in dem Fall wahrscheinlich auch nicht ein, zumindest bevor es kein Problem gibt. Was ist der Unterschied bei diesen Tieren?
Ich finde zum Beispiel, dass wenn eine Giftschlange abhaut, die in irgendwas reinkriecht oder sagen wir mal in irgendeinen Häuserspalt oder so, dann ist das ja eine völlig andere Hausnummer wie ein Hund. Der Hund, ich will auf gar keinen Fall abstreiten, dass es auch gefährliche Hunde gibt oder so. Ich sehe jeden Tag auch irgendwelche, zum Beispiel, ich sag jetzt mal Muttis mit ihrem 50-Kilo-Hund, wo die Mutti hinter an der Leine hängt und der Hund keinen Maulkorb anhat und meine Hunde aber wirklich in übelster Art und Weise ankläfft, wo ich dann immer Angst habe, so, oh, die kriegt den kaum noch gehalten oder so. Das ist genau so ein Problem. Also ich will das eine nicht schönreden oder das gegeneinander aufwiegen. Also wir haben genug Baustellen. Meine Baustelle ist aber, wie gesagt, Reptilien und Co. Und da kann es einfach nicht sein, dass du dir Tiere, wo du zum Beispiel, ich rede nicht von einer Vogelspinne, die, wo der Biss ungefähr vergleichbar ist, im schlimmsten Fall vielleicht von einer Hornisse oder wo das nach ein paar Tagen wieder weggeht. Ich spreche schon davon, von Tieren, wo du ein Antiserum von haben musst. Wenn du mal guckst, kaum ein Zoo in Deutschland hat Giftschlangen. Kaum ein Zoo. Ich glaube, nicht mal der Kölner Zoo. Einer der führenden Zoos weltweit.
Okay.
Ich glaube, die haben keine Giftschlange. Warum? Weil die Auflagen so hoch sind.
Okay. Aber für Privatpersonen?
Genau, für Privatpersonen. Ah. Privatpersonen haben keine Auflagen. Und ich werde, wenn ich darauf hinweise oder so, ich werde natürlich regelmäßig von Giftschlangenhaltern total angegangen, weil die natürlich total pro Giftschlangenhaltung sind. Und deswegen tue ich extra nochmal betonen, ich bin nicht generell komplett dagegen. Ich bin aber total dagegen, dass das jeder Hinz und Kunz machen kann. Und das betrifft aber auch wieder alle Tierarten.
Ja.
Also ich bin genauso für einen Hundeführerschein wie einen Führerschein für Schildkröten oder ich biete sowas ja auch selbst an.
Du hast gesagt, du wünschst dir da eigentlich eine bessere Regulierung.
Ja.
Wie könnte die aussehen? Und hast du irgendwie Hoffnung, dass das klappen könnte? Oder wie nimmst du gerade die Schwingungen wahr aus Mainz?
Also, was jetzt das Ministerium betrifft, ist meine Hoffnung, also null, die werden gar nichts ändern, das wird sich auch keiner melden, die gehen auch nicht hier auf das Gespräch ein oder irgendwie, also da, das ist für mich komplett abgehakt, weil man muss es ganz klar so sagen, weil es denen komplett am Arsch einfach vorbeigeht. Die leiern ihre Phrasen runter und das Wahre, die wissen ja noch nicht mal das, was sie erzählen, was davon stimmt. Ich habe ja dir im Vorgespräch auch gesagt, die Frau...
Klingt doch ein bisschen nach Beef jetzt.
Ja, die Frau Eder, die zitiert da ja irgendwie Sachen, wo sogar mal mein Name drinsteht. Die hat das ja nicht mal gelesen, sonst wüsste die ja, dass mein Name da drinsteht, wenn sie diese Arbeit zitiert.
Da geht es um eine Uni-Arbeit der Hochschule der Polizei.
Es geht um die Bachelorarbeit von der Polizei Rheinland-Pfalz. Das ist quasi eine Anleitung, wie die Polizei in Gefahrensituationen mit Reptilien zu verfahren hat. Da stehe ich als expliziter Ansprechpartner drin. So und ja, wie gesagt, wir bräuchten in ganz Deutschland, in den Bundesländern, ich würde mal sagen im Umkreis von 100 Kilometern oder vielleicht 200 Kilometern, eine professionell staatlich geführte Reptilien-Auffangstation. So, jedes Bundesland hat damit Probleme. Die haben alle so viele Tiere und da rede ich auch tatsächlich nicht von Giftschlangen oder von diesen eher selteneren Tieren. Hier rede ich, die Reptilien-Auffangstationen werden viel mehr gebraucht für die ganzen Schildkröten, die irgendwo ausgesetzt werden oder irgendwo landen, weil sie ausbüchsen oder diese eher die nicht giftigen Schlangen, weil das sind die in viel größerer Stückzahl noch gehalten werden und die werden halt oft auch nicht artgerecht gehalten. Da, von denen geht einfach nur so, würde ich sagen, eine kleinere Gefahr aus. Das ist der Unterschied.
Das deckt sich auch so ein bisschen mit den Zahlen, die die Landesregierung ja vorgelegt hat. Die sagen, in den letzten 5 Jahren 14 Vorfälle, wo die Behörden also wegen einem Gifttier rausgerückt sind. 14 Stück in 5 Jahren klingt jetzt nicht so viel, aber du sagst eben, naja, Gifttiere ist das eine, dann gibt es aber ja eine ganz große Anzahl, wo man es nicht weiß. Und eben ganz diese genau. Beispiele, wie jetzt die, Schildkröten.
Ich habe dir das auch so erklärt. Also der Vorgang ist ja so, es ruft irgendein Bürger, eine Bürgerin bei der Polizei oder bei der Feuerwehr an, ist total aufgelöst. In den meisten Fällen irgendwie hat Angst, Panik, ich weiß nicht, was ich tun soll und schafft
ich heirate morgen.
Ja, so ungefähr, so hier läuft gerade alles schief, können Sie uns helfen? Da muss sofort geholfen werden. So, dann weiß die Polizei in dem Moment ja erstmal gar nicht, ob es um Gifttier geht oder nicht. Das heißt, der Prozess, der gestartet wird, ist ja ganz normal, ob es um ein Gifttier geht. So, im Laufe der Zeit stellt sich in vielleicht 95% oder noch öfter der Fälle raus, das ist keine Giftschlange, das ist eine ungiftige Schlange, von der kann prinzipiell ja auch eine kleine Gefahr ausgehen, aber dann diese ganzen Fälle, das sind Hunderte jedes Jahr in Rheinland-Pfalz, die werden einfach nur nicht gelistet als Gifttierfall, aber erstmal diese Rettungskette, was ausgelöst wird, wo Ressourcen einfach so verschwendet werden, das beginnt ganz normal und diese Zahlen tauchen halt nicht in dieser Antwort von der Frau Eder auf.
Und das Veterinäramt, was ja jeder Landkreis hat, ist dafür nicht zuständig oder deiner Meinung nach nicht gut genug vorbereitet? Oder?
Ich bin ja unterstützend für die da. Also da muss ich wirklich sagen, die sind doch super, die sind doch total bemüht. Und das ist auch so eine Sache, wo ich halt den Staat oder so irgendwie in der Verantwortung sehe. Die sind alle nicht dafür ausgebildet. Ich kann doch nicht auf der einen Seite zulassen, dass, ich glaube, vorletztes Jahr waren es 450.000 Reptilien und Co. noch vom Ausland zusätzlich importiert werden als Haustiere und auf der anderen Seite, plus die ganzen in Deutschland nachgezüchteten Tiere, das ist natürlich der größte Teil, aber auf der anderen Seite nicht dafür sorgen, dass die Tiere irgendwie, dass es da eine Kontrolle, irgendeinen Ansprechpartner gibt. Das Verhältnis ist ja so. Von oben strömt ja so viel rein und unten ist, das ist ja zu, da ist ja nichts, da kommt ja nichts mehr durch.
Weil also die Veterinärämter, die kennen sich wahrscheinlich gut aus mit Pferden, Kühen, Hunden, Katzen.
Die haben von Reptilien und Co. erstens, und das ist nicht böse, nicht abwertend oder sowas gemeint, die haben davon keine Ahnung. Und was oft dazu kommt, das sind ja selber oft Phobiker.
Okay.
So, entweder ich habe ganz oft, dass die Leute sagen so, oh, ich bin Biologe, ich bin Tierschützer, deswegen mich interessiert das total, Herr Meier, aber ich habe trotzdem so eine Angst davor, aber die interessieren sich dafür, aber ich habe dann auch welche, die rufen dann an und sagen, Herr Meier, ich kann damit gar nichts, ich kann die nicht anfassen, nicht angucken, können Sie bitte mitkommen. Und ich habe auch im Umkreis von Koblenz, ich habe ja eben mein Einzugsgebiet genannt, so fast jede Veterinärsbehörde schon betreut. Also das ist nicht nur so, dass nur mein Koblenz sich bei mir meldet. Also für die bin ich seit 7 Jahren, also für alle, auch Westerwald und so, bin ich immer regulär und regelmäßig im Einsatz. Mhm. Und ja, eigentlich mache ich ja mit denen ihre Arbeit. Also wenn zum Beispiel bei so einem Vorfall die Polizei gerufen wird, also die Veterinäre gerufen werden, dann gehen die mit der Polizei in die Wohnung rein. Wenn die was mit Reptilien sehen, dann rufen die mich mit dazu. So ist dann der Ablauf.
Jetzt hast du mitgeteilt, machst du jetzt erstmal nicht mehr.
Genau.
Wie geht's denn weiter?
Ich muss und ich kann so nicht mehr weitermachen. Das geht nicht mehr. Ich habe für mich die Notbremse gezogen. Ich bin ja auch nicht mehr der ganz Jüngste und ich merke auch, dass ich manche Sachen nicht mehr so gut wegstecke und meine Zeit halt auch begrenzt ist und dann muss ich nicht, ich möchte halt in 10 Jahren nicht zurückgucken und dann so denken, so, du hast die letzten 10 Jahre nur damit verbracht, irgendwie Kohle aufzutreiben, um dann noch die Arbeit zu machen für den Staat. So, was ich immer sehr gerne gemacht habe, war tatsächlich für die Feuerwehr ehrenamtlich. Schätze ich auch denen ihre Arbeit sehr. Aber weswegen ich das aufgehört habe, also ich habe alles gleichzeitig aufgehört, das war nicht nur wegen der Katrin Eder, also diese Mail, sondern das war dann auch so, dass ich...
Also Umweltministerium von Rheinland-Pfalz, genau, wo du dir zumindest mal ein Gespräch gewünscht hättest.
Gewünscht oder irgendwelche Unterstützung.
Man merkt auch, es ist natürlich für dich auch nicht nur ein Sachthema, es ist auch ein emotionales Thema, ganz
hier
klar.
Hier hängt halt alles dran,
ganz klar.
Da kann man schon emotional werden, finde ich.
Ja, finde ich auch nachvollziehbar.
Ich verlange ja nichts. Außer, ich finde, eine Anerkennung, man kann doch mal Danke sagen.
Es geht sicherlich vielen auch so, die sich ehrenamtlich engagieren.
Ja, definitiv.
Ne? Genau.
Ich spreche da nicht für mich allein.
Nee, das
für alle Ehrenamtler, also alle Tierschützer und Tierschützerinnen, die ich kenne, denen geht es genauso wie mir. Die laufen alle auf dem Zahnfleisch, die sagen alle, wir buttern nur rein, wir kriegen... Außer, und das ist sehr viel, außer von den Tieren und so, was wir natürlich an Liebe zurückkriegen, aber von Tierliebe können wir die ganze Sache nicht finanzieren. Das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Und deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen, weil ich sonst privat in absehbarer Zeit daran bankrott gehe, sagen wir mal so. Das geht einfach. Das ist Selbstschutz jetzt.
Sicherlich gewesen. Etwas, was... viele Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen in Rheinland-Pfalz irgendwo nachfühlen können, ob das jetzt in Vereinen ist, im Tierschutz, Freiwillige Feuerwehr, you name it. Deswegen finde ich es gut, dass wir da ins Gespräch kommen konnten, dass du das jetzt auch nochmal so geschildert hast. Gerade auch, das ist ja das Schöne an Podcast und auch an Video, nochmal, dass auch mehr rüberkommt in der Emotionalität, weil es für dich eben ein leidenschaftliches Thema ist. Ich wollte dich gerne am Ende noch was ganz Lebenspraktisches fragen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es ist Sommer, es kann ja passieren. Ich finde jetzt in meinem Garten eine Schlange, eine Spinne, irgendein Tier, was da eigentlich nicht hingehört. Wie verhalte ich mich am besten?
Du rufst mich an.
Ja, soll ich doch nicht mehr, dachte ich.
Also du kannst mich mittlerweile, entweder rufst du die Polizei oder die Feuerwehr an, die ja laut Umweltministerium dazu ausgebildet sind.
Ja.
Und dann kannst du aber mal die Reaktion abwarten. Gut, natürlich gibt es den einen oder anderen vielleicht, der davon Ahnung hat. Oder ich habe ja jetzt vor 2 Wochen mein Gewerbe erweitert und ich biete das jetzt tatsächlich als Dienstleistung an.
Und in welchen Fällen kann ich eine Schlange, die ich nicht kenne, selber anfassen oder nie?
Ja, prinzipiell nie. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann prinzipiell nie, prinzipiell Abstand halten. Prinzipiell kann man aber auch sagen, dass wir hier im Kreis Main-Koblenz nichts haben, was wirklich gefährlich ist. Also ich sage immer, ein Biss von einem Meerschweinchen tut mehr weh als von einer Ringelnatter, bei weitem mehr weh. Das sind ja Tiere, die haben ja nur ganz kleine Zähne und wir reden ja nicht von Giftschlangen. Das heißt, sie haben keine langen Giftzähne. Das piekst ein bisschen und... wenn man gebissen wurde, dann ist man der Schlange aber auch definitiv zu nahe gekommen und okay. hat einen Fehler gemacht. Und das passiert dann hoffentlich nicht nochmal.
Es war auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass wir hier auch da sein dürfen und dein Gelände mal ja, kennenlernen dürfen.
Gefreut.
Das war RZ Inside, der Podcast der Rheinzeitung. Mehr zum Thema findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf rhein-zeitung.de/podcast. Mein Name ist Finn Holitzka. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet oder uns ein Feedback schickt, beispielsweise auf Instagram oder per Mail an online@rhein-zeitung.net. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.